Ich will ganz offen zu Ihnen sein. Ich habe nie eine Zeile aus dem literarischen Werk von Anna Segers gelesen. Ich schreibe Literatur, aber ich lese keine. Literatur lässt mich verstummen. Wenn ich also etwas sagen, und das heißt in meinem Fall etwas schreiben will, dann muss ich mich von der Literatur abwenden. Dann führt mein Weg nicht nach innen, sondern nach außen. Hören Sie das? Das sind Mäuse. Ich habe sie mir nicht ausgedacht, dazu fehlt mir die Gabe. Es mag seltsam klingen in Ihren Ohren, aber Tatsache ist, ich schreibe nicht aus einem Übermaß, sondern aus einem Mangel an Fantasie. Ich schreibe über das, was mir andere erzählen, über Dinge, die ich selbst nicht erlebt habe. Für mich bedeutet das Glück, weil ich nichts aus mir herausschreiben muss, sondern alles in mich hineinschreiben kann. Mit den Mäusen ist es nicht anders. Nettie hatte mir von ihnen berichtet. Die Wohnung wimmelte von Mäusen, schrieb sie mir, und es klang, als wäre sie gar nicht mehr da und auch die Mäuse verschwunden. Dabei sah ich sie vor mir. Nettie, die im Bett lag und diese Zeilen schrieb, während die Mäuse über den Fußboden flitzten und unter den Schränken verschwanden. Die Wohnung, die Nettie zusammen mit den Mäusen bewohnt, liegt tief versteckt in den steinernen Feuchtbiotopen von Köln. Nettie studiert hier am Rhein. Sie hat ihre Heidelberger Puppenstube verlassen und ist in die Domstadt gezogen. Aber wenn ich die Geschichte ihrer Kölner Tage erzähle, ist mir der Dom völlig egal. Ich habe kein Interesse an Wahrzeichen und Symbolen. Auf den Höhenkämmen der Historie tummeln sich nur die Schutzschlepper des Tatsachentums, und deren Eimer trage ich nicht. Was ich gerne täte, wäre, den Dingen ihre Größe zu rauben und den Menschen gleich mit. Aber dann erzählten wir nur noch von Mäusen, dann gebären die kreisenden Papierberge nichts anderes mehr. Also lasse ich das und wende mich dem Kleinen und Randständigen zu, tauche ab und verschwinde in den Gegenströmungen, die der große Mahlstrom der Geschichte in die eigenen Sedimente gedrückt hat. Dort unten ist mein Platz. Nettie weiß das. Aus ihrer versunkenen Kammer in Köln schrieb sie mir: Es war schwer gewesen, ein Zimmer zu finden. Ich nahm, was ich fand, obwohl es dunkel und schmutzig war. Sätze wie diese interessieren mich mehr als jede Literatur. Weil sie der Geschichte nicht auf den goldgelben Leim gehen. Weil sie mir einen Raum für meine Erzählungen öffnen. Weil sie mir von einem Leben berichten, das ich mir nehmen kann. Hören Sie das? Das sind britische Soldaten. 50.000 Mann. Sie ziehen gerade in Köln ein. Es ist der 6. Dezember 1918. Die Soldaten kommen direkt von den Schlachtfeldern. Zumindest sieht es so aus. Auf ihren Köpfen hängen noch die Blechhelme und in den Händen halten sie Gewehre. Nur Dreck ist keiner zu sehen. Die Uniformen sind sauber und die Schnallen an den Waffenröcken blitzen. Sogar die Klingen der Bajonette sind von den blutigen Krusten befreit. Die Generäle haben dafür gesorgt. Sie haben die Soldaten kurz vor Köln Halt machen lassen, damit sie ihre Gesichter schrubben, die Waffen polieren und ihre Uniformen ausbürsten. Erst dann durften sie in die Stadt einmarschieren, siegreich und frisch gewaschen. Aber der Dreck liegt tiefer. Das werden die Soldaten noch merken. Erstmal aber nehmen sie Köln in Besitz. Tausende müssen Platz in ihren Häusern und Wohnungen machen. Viele wollen das nicht. Es kommt zu stillen Sabotageaktionen. Einige, die ihre Zimmer hergeben sollen, verschmutzen sie so sehr, dass sich die Soldaten weigern, dort einzuziehen. Andere werden in Bruchbuden und Löchern untergebracht. Als Nettie 3 Jahre später in die Stadt kommt, haben die meisten Soldaten neue Quartiere gefunden. Die Offiziere leben auf britischen Inseln in Köln. Das Kanonenfutter okkupiert die Kasernen und in den Löchern hausen Studenten. 3000 haben sich in der neu gegründeten Universität eingeschrieben. Zimmer sind heiß begehrt und selbst die hochfliegendsten Geister wohnen in Kellern. Sehen Sie? Ich bin Nettis Sätzen gefolgt. Sie haben mich nach außen geführt, in die Stadt, zwischen deren Mauern ihr Zimmer vergraben liegt. Wäre ich nach innen gereist, in die Gedanken, die den Raum zwischen ihren Zeilen ausfüllen, hätte ich nicht das Geringste verstanden. Mein Weg ist im Grunde ganz einfach. Ich versuche gar nicht erst, Nettis Welt mit ihren Augen zu sehen. Sie hat ihre Worte an mich gerichtet und ich schildere ihr meine Sicht auf die Dinge. Und warum auch nicht? Die Dissonanzen erweisen sich oft genug als Wahrheit über die Harmonie. Identität ist ein billiges Lügengebilde. Es interessiert mich kein bisschen. Bleiben wir lieber in den Kellern von Köln. Für die Professoren, die an die neue Universität berufen werden, sind sie keine Option. Aber etwas anderes ist kaum zu finden. Was also tun? In der alten Heimat wohnen bleiben und pendeln geht nicht, denn wer dem Ruf der Universität folgt, wird zum Beamten, und für Beamte gilt strenge Residenzpflicht. Wer in Köln lehrt, muss in Köln leben. Ein klassisches Dilemma, das vom preußischen Kultusministerium dann auch auf klassisch-deutsche Weise gelöst wird. Das heißt, per Verordnung. Wohnungen von Universitätsangehörigen, die Köln verlassen, sterben oder anderweitig Platz machen, werden für Neuberufene reserviert, die dann dort einziehen müssen, ob sie nun wollen oder nicht. Hören Sie? Ein 18er Benz mit blubberndem Vierzylindermotor, Zenitvergaser und aufgeklapptem Verdeck. Er ist auf dem Weg von Berlin nach Köln. Am Steuer sitzt Professor Martin Spahn. Es ist ein warmer Frühlingstag im April 1920. Spahn hat einen Ruf als Ordinarius für neuere Geschichte erhalten und zieht jetzt standesgemäß in die Stadt ein. Mit ihm im Wagen sitzen seine Frau und die Kinder. Und das, was sie im Hintergrund hören, dieses Schnaufen und Rasseln, das ist der LKW, der die Privatbibliothek des Professors von der Spree an den Rhein schleppt. In Köln angekommen, übernimmt Spahn nicht nur den Lehrstuhl für Geschichte, sondern wird auch Dekan der Philosophischen Fakultät, eben jener Fakultät, an der sich Netti im November 1921 einschreibt. Sie besucht 4 Veranstaltungen, viel mehr werden nicht angeboten. Wahrscheinlich hört sie sich auch Spahns Vorlesungen an, seinen Namen aber erwähnt sie nie, und das Archiv, das Auskunft geben könnte, geht im Bombenhagel in Flammen auf. Und die Legionen gelehrter Germanisten, die Nettis Leben bis in den kleinsten Winkel ausgeleuchtet haben, die wissen, mal wieder, von nichts. Kein Wort über Spahn, nirgends. Eins aber ist sicher. Genau wie Netti verlässt auch er Köln 1922. Hören Sie ihn? Er brettert zurück nach Berlin, mitsamt seiner Familie. Und der Bibliothek. Die Historiker in den kurzen Hosen haben lange Erklärungen darüber verfasst, warum Spahn Köln schon nach 2 Jahren wieder verlassen hat. Sie haben es damit begründet, dass er Angst vor einer neuen Besetzung des Rheinlandes hatte. Diesmal durch die Franzosen. Immerhin hatte er jahrelang gegen sie gewütet. Spahn war ein Verächter der Demokratie, ein kleines, schnauzbärtiges, brilletragendes Propagandabollwerk, das seine Giftpfeile in Richtung Westen abschoss. Sein Ziel war klar. Die Franzosen sollten Land gewinnen, damit die Deutschen Land gewinnen. Im Grunde war Spahn kein Historiker, sondern ein politischer Publizist, ein katholischer Kulturkämpfer, konservativ bis auf die Knochen. Deshalb hatte ihn Kölns Oberbürgermeister Konrad Adenauer auch an die Uni geholt und ihm zusätzlich zu seinen Aufgaben die Leitung eines Instituts für Zeitkunde und öffentliche Meinung übertragen. Aber schon nach wenigen Monaten in Köln war Spahn vollends nach rechts abgedriftet, war aus der katholischen Zentrumspartei, zu der auch Adenauer gehörte, ausgetreten und ins Lager der Deutschnationalen gewechselt. Trotzdem verlässt Spahn Köln nicht aus Furcht vor den Franzosen, sondern aus Sorge um seine Familie. Seiner Frau fällt die Decke auf den Kopf, die Kinder sind ständig krank und angesichts der feuchten Wände droht die professorale Bibliothek zu verschimmeln. Die Wohnung in Köln, schreibt Spahn, ist ein derartiges Loch, dass sie es nicht länger drin aushalten. Trotz eifriger Suche haben sie keine neue Bleibe gefunden und deshalb geht's zurück an die Spree, wo ein eigenes Häuschen auf sie wartet. Aber in Berlin wartet noch mehr. Eine Karriere zum Beispiel. Spahn wird Leiter eines Instituts für nationalpolitische Bildung und knüpft Verbindungen zu deutschen Großindustriellen, die seine Arbeit finanzieren. Anfang der 1930er Jahre schwört er die deutschen Katholiken auf die Linie der Nationalsozialisten ein, wird nach Hitlers Machtübernahme Mitglied der NSDAP, zieht für die Partei in den Reichstag und gründet parallel dazu ein Institut für Raumpolitik, das die Ausweitung des deutschen Lebensraums nach Westen propagiert. 1940 findet Spahns Wunschtraum im Westfeldzug der Wehrmacht seine Erfüllung. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil ich glaube, dass die großen Dramen fast immer mit Banalitäten beginnen und weil mich nie das Ereignis, sondern immer nur sein Entstehen interessiert. Und so schreibe ich auch, indem ich lauter lose Enden in meinen Händen halte und hoffe, dass sie sich in irgendeiner geheimen Ferne verknüpfen und dass es mir, falls sie es nicht tun, zumindest gelingt, das Gewirr der Linien nachzuzeichnen, das sich durch die zersplitterten Gebeine der Geschichte zieht. Bis heute. Deshalb muss der Blick an den Rändern entlang wandern, muss nach Weggeworfenem und Vergessenem suchen, nach Abseitigem und Absurdem, nicht nur, weil es mir den Stoff für meine Geschichten liefert, sondern weil ich glaube, dass sich die eigentliche Geschichte darin versteckt. Es war schwer gewesen, ein Zimmer zu finden. Ich nahm, was ich fand, obwohl es dunkel und schmutzig war. Sätze wie diese erzählen Geschichten. Man muss nur außen an ihnen entlang streifen, dann wird die Welt, die sie umgibt, sichtbar. Dringt man dagegen in diese Sätze ein und versucht, sie zu interpretieren, dann schweigen sie. Da sind sie wieder, die Mäuse. Nettie wollte sie verjagen. Kamille und Sägespäne in jedes Mauseloch, hat sie mir geschrieben. Aber es hat nichts gebracht. Die Mäuse sind immer noch da. Sie rennen durchs Zimmer und flitzen unter Netties Bett lang, während sie oben in den Kissen liegt und Dostojewskis Schuld und Sühne zu lesen versucht. Es ist der 19. November, der heutige Tag. Auf dem Kalender steht das Jahr 1921, aber das können wir streichen, denn wir sind hier, in ihrem Zimmer, das plötzlich gar nicht mehr so dunkel und schmutzig erscheint. Dostojewskis Roman ist ein Geburtstagsgeschenk. Nettie hat das Buch von einem Verehrer bekommen. Es ist eine russische Ausgabe und obwohl Nettie die Sprache in der Schule gelernt hat, fällt es ihr schwer, der Geschichte zu folgen. Aber vielleicht liegt das auch an den Geräuschen unter ihrem Bett. Ich hab hier Angst, schreibt sie mir. Und mir wird klar, dass die großen Russen nichts nützen, wenn die kleinen Mäuse regieren. Hören Sie das? Das sind britische Soldaten. Mal wieder. Diesmal schneiden sie ein Loch in den Zaun, der ihre Kaserne umgibt. Jetzt kriechen sie durch, einer nach dem anderen. Aber glauben Sie bloß nicht, dass die Soldaten zu fliehen versuchen. Im Gegenteil, sie versuchen, in die Kaserne reinzukommen. Und zwar, ohne dass man sie sieht. Denn es ist nach 18 Uhr. Und wer nach 18 Uhr in die Kaserne zurückkehrt, wird von den Wachposten in den Sonderbehandlungsraum gebracht. Und darauf haben die Soldaten so gar keine Lust. Sie wollen wissen, was im Sonderbehandlungsraum passiert? Na schön, folgen Sie mir, ich zeig's Ihnen. Aber sagen Sie hinterher nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. So, da sind wir. Erstmal müssen wir diese Wandschirme zusammenschieben, sonst sehen wir nichts. Im Museum für ostasiatische Kunst, wo Nettie ihr Praktikum macht, gibt es auch welche. Jede Menge sogar. Ein ganzer Raum ist dort mit Wandschirmen voll. Aber die dürfen nicht angefasst werden. Es sind Kunstwerke, während das hier Kasernenstücke sind. Deshalb gibt's hier auch keine Schöngeister, sondern nur Soldaten. Und die stehen nicht vor, sondern hinter den Wandschirmen. Sehen Sie, was die Soldaten machen? Genau, sie ziehen ihre Hosen herunter, waschen ihre stinkenden Schwänze in einer Schüssel und warten auf die Krankenschwester, die gerade eine Spritze aufzieht. Geimpft werden die Soldaten nicht, dafür ist die Kanüle zu stumpf. Ihr Ende besteht aus einer kleinen Wulst, aus der eine Salbe rauskommt, die den Soldaten unter die Vorhaut gespritzt wird. Jetzt müssen sie sie nur noch verreiben. Die Salbe wirkt antibakteriell und soll gegen Syphilis helfen. Das britische Kriegsministerium gibt die Zahl geschlechtskranker Soldaten mit 3 von 100 an. Aber jeder weiß, dass die Statistik so löchrig wie der Zaun um die Kaserne ist. Tatsächlich sind 25 von 100 infiziert. Sie mögen fragen, was Nettie damit zu tun hat. Nun, im Grunde genommen nichts. Sie wird, wie sie mir schreibt, weder von Räubern noch von Soldaten bedroht. Aber es gibt noch eine andere Form der Bedrohung, eine, die nicht aus Fleisch, sondern aus Papier ist und doch gleichermaßen aufs Fleisch zielt. Kurz vor Netties Ankunft in Köln erlassen die Briten Ordonnanz Nummer 83. Die Plakate mit der Anordnung werden überall in der Stadt angeschlagen und auch die Zeitungen berichten darüber. Ordonnanz 83 soll helfen, die horrende Zahl geschlechtskranker Soldaten zu minimieren. Vor allem die Frauen, die heimlich und oft aus purer Not ihre Körper verkaufen, gelten den Briten als große Gefahr. In Köln gibt es 30.000 davon und die Generäle spüren, dass ihr Geputze vor den Toren der Stadt nicht das Geringste gebracht hat. Die Männer sind weibsverrückt geworden, schreibt einer von ihnen. Die Rate der Geschlechtskrankheiten steigt immer weiter. Es ist wie so oft in der Geschichte. Bekommt man die Männer nicht in den Griff, geht's den Frauen an den Kragen. Einen Verdacht auf Prostitution braucht es nicht mehr. Es genügt zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Verdächtig sind, wie es in Ordonnanz 83 ausdrücklich heißt, Umhertreiberinnen auf Straßen und öffentlichen Plätzen. Auch Frauen, die in Cafés sitzen oder in Parks umherbummelnd befunden werden, sind den mächtigen Männern suspekt. Tausende Frauen werden festgenommen, viele haben nicht das Geringste getan. Da das Kölner Gefängnis eine derart hohe Zahl an Verhafteten nicht aufnehmen kann, werden die Frauen in eine deutsche Polizeikaserne gebracht. Dort werden sie untersucht, die Kranken in Kliniken abtransportiert und später in Arbeitsanstalten gezwungen. Wenn sie wieder rauskommen, müssen sie sich bei der Sittenpolizei melden und dürfen die Stadt nicht mehr verlassen. In Köln haben die Gelehrten und die Geschlechtskranken Residenzpflicht. Auch Frauen, die keine eigene Unterkunft haben und aufgrund der Wohnungsnot bei Freunden nächtigen, laufen Gefahr, im Polizeigewahrsam zu landen. Nettie ist nicht unter ihnen. Ihr dunkles, schmutziges Zimmer rettet sie vor den Saubermännern mit den Drecksparagraphen. Aber warum berichte ich über etwas, das gar nicht passiert ist? Ganz einfach. Weil die Lücken der Überlieferung den Blick freigeben für das, was die Nabelschnuraugen nicht sehen. Und weil sich das vermeintliche Unglück manchmal als heimliches Glück entpuppt. Und weil es, zumindest in meinen Augen, die Aufgabe eines Schriftstellers ist, die Alternativen mitzuerzählen. Weil das Notwendige mit dem Möglichen bekannt gemacht werden muss. Dass ich das hier und heute im Kleinen und Klandestinen machen durfte, dafür danke ich Ihnen.